Herzlich willkommen zu Folge 8 des Baskets Jena Podcasts. Heute ist Dienstag, der 23. April und wir haben uns wieder in den Räumlichkeiten von Radio OKJ eingemietet. Ich bin Erik und wir dürfen heute kurz vor Beginn der Playoffs eine Person in unserem Podcast begrüßen, die seit 2018 maßgeblich für die Geschicke der Baskets Jena verantwortlich ist. Er ist als Prokurist in der Geschäftsleitung der Baskets Jena und er steht im regen Austausch mit der Liga, mit Agenten und mit zahlreichen Sponsoren. Heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Thomas Flettermann.
Grüß dich, Erik. Hi.
Hallo, hallo. Thomas, was würdest du machen, würdest du jetzt nicht hier mit uns den Podcast aufnehmen?
Ich würde im Zweifel noch ein bisschen den Sponsorenabend vorbereiten, der heute Abend stattfindet bei der Böttcher AG, einer unserer größten Sponsoren. Und sicherlich nochmal den ein oder anderen Punkt meines Wortbeitrags durchgehen. Aber das kriege ich nachher auch noch hin. Aber das wäre wahrscheinlich das, was ich jetzt noch machen würde.
Okay, das heißt, dann wäre es weniger Improvisation, mehr...
Ja, ein bisschen Vorbereitung muss natürlich immer sein. Klar, man hat jetzt im Laufe der letzten Jahre viele solcher Reden dann abgehalten, an Sponsorenabenden oder auch anlässlich der Spieltage, wenn man größere Gruppen da hat. Aber so ein paar Punkte als Erinnerungs... Thematik dann an so einem Abend sind schon ganz, ganz hilfreich, ja. Aber ansonsten versuche ich möglichst immer frei zu sprechen. Das ist immer am besten und am authentischsten.
So soll es sein, wir auch. Wie viele Leute erwarten wir heute?
Also in Summe, jetzt haben sich heute noch ein paar nachgemeldet, werden es knapp über 200 Personen, Sponsoren, Unterstützer, die da kommen. Das ist eine gute oder ja, eine sehr zufriedenstellende Anzahl. Zeigt natürlich auch, dass wir in dieser Saison ein bisschen mehr richtig gemacht haben als letztes Jahr. Also das Interesse ist da und das Ganze dient so ein bisschen als Einstimmung für die anstehenden Playoffs, um die Leute so ein bisschen ja, zu emotionalisieren und darauf einzustellen, was noch so passiert. Natürlich auch einen kurzen Ausblick darauf geben, was passieren kann im Bestfall, ja, also wenn der sportliche Aufstieg gegebenenfalls sogar eintritt, was ja durchaus möglich ist in dieser Saison. Genau, dafür dient so ein Sponsorenabend kurz vor den Playoffs.
Ich freue mich drauf. Ich habe jetzt zwei miterlebt und so groß wie diesmal war es, glaube ich, noch nie gewesen.
Ja, zu Beginn der Saison machen wir immer so eine Teamvorstellung, ne? Der ist auch mal sehr beliebt. Da kommen auch durchaus immer so um die 200, 250. Aber gerade so ein Abend während der Saison ist eigentlich immer mit ein bisschen weniger Personen oder findet mit weniger Personen statt. Deswegen sind wir ganz zufrieden, dass es heute auch wieder über 200 werden. Ja.
Du verbringst ja viel Lebenszeit auf der Autobahn, da bleibt viel Zeit zum Podcast hören. Hast du einen Lieblingspodcast?
Ich verbringe tatsächlich viel Zeit auf der Autobahn, weil ich ja in Gotha lebe und ja, 3 bis 4 Mal die Woche auch nach Jena fahre. Ich höre auf keinen Fall Radiosender, wo Musik läuft, sondern höre mir größtenteils relativ spießig und langweilig auch Radio, also Nachrichtenradio an, NDR aktuell oder solche Sachen. Höre aber ab und an auch mal einen Podcast. Das geht, ja, da bin ich eintönig auch oft in die Sportrichtung, ja, genau.
Okay, du kannst gerne auch Namen nennen, ohne, das ist jetzt keine Werbung, also ein Basketball-Podcast.
Den letzten, allgemein, den ich gehört habe, ja, ist tatsächlich der letzte MDR Ostball-Podcast. Da ging es so ein bisschen um die Thematik rund um Spieleberater. Genau, die Protagonisten, die da gesprochen haben, waren mir fast alle, also kannte ich fast alle persönlich, deswegen war es ganz interessant, da mal reinzuhören.
Auf das Thema kommen wir auch noch zu sprechen. Wir haben das Thema Lizenzierung auf unserer Liste, Sponsoring, Transfers, Liga-Themen und mal gucken, wie weit wir in 59 Minuten kommen.
Ich wollte gerade sagen, könnten wir die nächsten 2-3 Stunden sitzen. Ja?
Genau, da kommt der Sponsorenabend, dann muss er dann vertagt werden. Ja. Gut, dann lass uns loslegen. Du bist in der Geschäftsleitung von dem Baskets Jena. Was sind so die großen Themenbereiche, die in deinen Aufgabenbereich fallen, auch in Abgrenzung zu Benny, der auch Mitglied in der Geschäftsleitung ist?
Ja, also grundsätzlich hast du die Themenbereiche in deiner oder Ankündigung der Themen schon fast genannt. Also ich bin im Prinzip bei uns der Ansprechpartner für alle Liga-Thematiken. Bin derjenige, der uns auch auf den Liga-Tagungen vertritt oder gegenüber der Liga. Dann bin ich bei uns verantwortlich, relativ großes Feld natürlich das Thema Sponsoring und Vertrieb. Das heißt, bei mir laufen also ein bisschen die Fäden zusammen. Du hast ja auch einen Teil in dem Bereich und Aber bei mir kommt dann eben alles zusammen sozusagen. Das Thema Lizenzierung ist ein großes, natürlich auch relativ nahe zu den ganzen Liga-Thematiken, wobei dort mich auch der Patrick Riedel, also unser kaufmännischer Angestellter, groß unterstützt bei der Thematik Lizenz. Abgabe und vor allem auch Dokumentation während der Saison. Wir müssen da ja, ich sag mal, jedes Quartal immer mal einen Lagebericht abgeben. Genau, das nächste große Thema, was ich noch betreue, ist im Prinzip die Schnittstelle zum sportlichen Bereich. Jetzt nicht was basketballische Themen anbetrifft, sondern vor allem natürlich die Kommunikation zum Teammanagement auch. Auch da Themen rund um das Budget, aber eben auch Ansprechpartner für Björn, wenn es um Spielerangelegenheiten geht, die im Großen und Ganzen was mit dem Vertrag zu tun haben. Ja, auf der anderen Seite natürlich auch der Ansprechpartner, wenn Berater ein Problem vorzutragen haben, mal während der Saison.
Mein Spieler spielt zu wenig.
Genau, das läuft ja größtenteils eigentlich nur über Agenten und Berater. Dazu kommen wir nachher ja bestimmt noch mal kurz.
Genau.
Genau, das sind so die Themenfälle, die ich bei uns bearbeite. Und damit ist so ein Tag auch ganz gut ausgelastet.
Ja, die 40-Stunden-Woche, die dann noch mal aufgerundet wird.
Ja. Knapp.
Okay. Wie bist du zum Basketball gekommen und wann war das ungefähr gewesen?
Ich bin 2012 zum Basketball gekommen. Nee, Entschuldigung, ich muss mich revidieren. Während meines Studiums habe ich bereits zwei Praktika absolviert, einmal 6 Monate, das war glaube ich mein erster Bezug zum Basketball bei Brose Bamberg, sechs Monate war ich dort. Dann habe ich bei der BG Göttingen nochmal eine kurze Zeit verbracht als Praktikant und bin dann nach meinem Studium über ja, Zufall oder zufällig muss man sagen, bei einer Stellenausschreibung auf die Oettinger Rockets Gotha gestoßen, ja, die ja den meisten hier noch ein Begriff sein müsste. Ich hatte vorher keinen Bezug nach Thüringen, ich komme gebürtig aus Niedersachsen.
Bersenbrück.
Bersenbrück, genau, in der Nähe von Quartenbrück und Vechta. Ja, das ist, dürfte ja den meisten dann wieder ein Begriff sein. Habe dann dort im Prinzip alle Themen durchlaufen, damals als Gotha in die Pro aufgestiegen ist. Bin ich quasi als Geschäftsstellenleiter dort eingesetzt worden. Und nachdem wir dann ja eine gewisse Entwicklung hingelegt haben, dann ja auch ein Jahr Bundesliga gespielt haben und leider mit dem Rückzug der Oettinger Brauerei das Thema Basketball in Gotha ja beendet wurde, hat mich der Lars Eberlein angesprochen. Ja, ich meine, man kennt sie natürlich. Ne? Mhm. Benny Engelhardt habe ich natürlich in der Zeit, während ich in Gotha war, auch kennengelernt. Und kurz danach kam dann eben die Idee vom Lars und auch von Benny, mich zu fragen, ob ich mir vorstellen könnte, in Jena zu arbeiten. Genau, für mich war es wichtig, weil ich meine Familie in Gotha habe und dort auch sesshaft bin, sozusagen. Meine Familie dort oder meine Frau dort arbeitet und die Kinder in die Schule oder Kindergarten richtig gehen, dass ich den Bezug auch weiter dorthin haben möchte, aber Jena passt von der Entfernung. Und so kam es dazu, dass ich nach Jena gekommen bin. Jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeholt. Ist es okay? Oder?
Das ist vollkommen in Ordnung.
Hättest du eine Zwischenfrage stellen?
Nein, alles in Ordnung. Ich bin geneigt, immer zu unterbrechen, aber ich lasse auch gerne mal reden. Okay. Genau.
So kam ich nach Jena. Das war nicht die Ausgangsfrage, ich weiß, aber.
Vollkommen in Ordnung. Und du fühlst dich wohl hier. Für die täglich 5-6 Stunden, wenn du da bist, oder 8 Stunden. Und dann,
ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl. Ich bin jetzt meine 6. Saison, müsste es sein. Hier. Schon viel miterlebt, einen Abstieg, viele Fastaufstiege. Die Corona-Zeit war natürlich in gewisser Weise auch sehr, sehr spannend auf der einen Seite, positiv, auf der anderen Seite natürlich auch negativ. Ich fühle mich sehr, sehr wohl, weil einfach der Club ein sehr, sehr angenehmes Umfeld hat, eine gute Struktur mit einem ausgewogenen Gesellschafterumfeld auch. Sehr angenehmen Fans, sehr angenehmes Sponsorenumfeld was mir sehr, sehr gut gefällt, dass wirklich auch Perspektiven da sind. Also es geht zwar in kleinen Schritten nach vorne, aber ich denke, dass wir in den letzten Jahren durchaus viele Schritte nach vorne gemacht haben in der Clubentwicklung, in der Cluborganisation. Wir wachsen ja quasi jährlich, was Mitarbeiterzahlen auch angeht, auch was Zahlen im Kinder- und Jugendbereich angehen. Und die Perspektive und oder in Kombination mit diesem wirklich sehr angenehmen Umfeld machen das eigentlich zu einem, ja, zu einer guten beruflichen Stelle hier, ja.
Das strahlst du auch aus, sehr gut, genau. Zu Thema Nummer 1, Lizenzierung. Da stand am 11. April auf unserer Website Lizenzunterlagen eingereicht, Medipolis SC in der Plan zur Saison 2024-25 zweigleisig. Wie viel Arbeit steckt dahinter oder bedeutet es, wenn man so Lizenzunterlagen erstellt und dann einreicht?
Also das ist tatsächlich ein sehr trockenes Thema, muss man sagen. Es ist natürlich so, dass wir das schon seit Jahren machen und der Prozess größtenteils der gleiche ist. Es ist im Prinzip ja eine Darstellung deiner wirtschaftlichen Situation und strukturellen Situation, die ja jeweils in den Lizenzstatuten der einzelnen Ligen dann niedergeschrieben sind, die du vorweisen musst. Da geht es um Finanzpläne, da geht es um, wie ist dein Club aufgebaut, wie ist deine Mitarbeiterstruktur. Da geht es natürlich auch um Nachweise bei Krankenkassen, sage ich jetzt mal, also Unbedenklichkeitserklärungen, Finanzämtern und so weiter und so fort. Das heißt, man hat schon ein paar Gänge zu tun, die aber jetzt ja Routine sind für uns, ne? Letztlich hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren ein bisschen was verändert, was Digitalisierung betrifft. Das macht es ein bisschen einfacher. Früher musste man immer noch Papierberge nach Köln schicken, ja, wo dann alle Unterlagen, kopiert wurden und dorthin geschickt wurden. Es ist mittlerweile so, dass man eine Datenbank hat im Prinzip, die das Lizenzierungsverfahren oder wo man die Inhalte des Lizenzierungsverfahrens ablegt. Und das macht es ein bisschen einfacher, muss man am Ende nur noch auf den Knopf drücken und dann ist es abgegeben. Mhm. Das ist im Prinzip das Lizenzierungsverfahren. Es ist schon ein Stück weit aufwendig, weil es einfach sehr umfangreich ist. Also man zeigt ja im Prinzip der Liga, macht sich so ein bisschen blank, ne, kann man sagen. Man muss alle Vorgänge, die im Club auftreten oder beziehungsweise oftmals sind es ja auch Planungen, dann relativ detailliert auch aufzeigen. Aber letzten Endes ist es eine Routinearbeit, ja.
Das heißt, man arbeitet ja nicht einen Tag darauf hin, sondern es ist ja so ein Prozess, wo man einfach dann auch einen Rückblick man oder.
Startet meistens so 4 Wochen vorher, weil eben auch diese ganzen Bescheinigungen, die man einholen muss, auch up to date sein müssen. Ich glaube, nicht älter als 4 Wochen dürfen sie nur sein. Deswegen ist das immer so ein bisschen der Startschuss für uns, ja.
Bei der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit geht es vorwiegend um den Etat.
Genau, der ist jetzt in der Pro A ja nicht vorgegeben, da gibt es ein paar andere Parameter, aber vor allem in der BBL ist das ja mittlerweile ein entscheidendes Thema, dass man einen Mindestetat vorweisen muss, der aktuell ja bei 3,5 Millionen liegt und bis zum Jahr 2032 ja stetig steigt. Das ist ein Teil der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Auf der anderen Seite hat man der Liga natürlich vorzuweisen, dass man ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben hat. Ja. Also dass man keine Verluste macht und dass man ganzjährig in der Lage ist, Rechnungen und Gehälter zu bezahlen, um es einfach auszudrücken. Und einhergehend damit ist es so, dass man alle 3 Monate im Prinzip diesen Finanzplan oder diese Leistungsfähigkeit dann nochmal untermauern muss und gegebenenfalls Abweichungen nach oben oder nach unten, das kann ja alles passieren, im Sponsoring-Bereich oder im Ticketing, dann auch innerhalb eines Lageberichts auch dokumentieren muss. Ja.
Okay, spieltechnische Einrichtung ist einfach unsere Halle, dass sie den Vorgaben gerecht wird mit
Mindestkapazität. Genau, spieltechnische Einrichtungen sind größtenteils Dinge, die rund ums Heimspiel passieren, so Standards, die bei uns ja unproblematisch sind, weil wir ja vor 5 Jahren schon in der BBL gespielt haben. Das heißt, in der Pro A haben wir eigentlich gar keine Probleme, da sind wir eher diejenigen, die Vorzeige-Club, was die Standards betrifft. Ja. Aber auch in der BBL sind wir da auf einem Standard, der Erstliga-reif ist. Steigt, wenn ich eben schon den Mindestetat gesprochen habe, ja auch die Mindestkapazität, was Zuschauer betrifft, liegt ja aktuell bei 3.000 Zuschauern, die man erreichen muss. Das schaffen wir mit unserer Arena so gerade. Mhm. Bis 2032 steigt die Mindestkapazität auf 4.500 im Schnitt. Das heißt, bis dahin müssen wir uns müssen wir uns noch was überlegen. Da gibt es aber schon ein paar Themen, auf die ich jetzt heute nicht näher eingehen kann, aber mit denen wir uns natürlich schon langfristig beschäftigen müssen, weil wir natürlich ja, uns als Club schon unter den Top 25 in Deutschland sehen. Das heißt, uns natürlich auch mit der BBL dauerhaft beschäftigen.
Das heißt, wenn es jetzt in Richtung BBL geht, dann ist vorwiegend das sportliche Aufstiegsrecht das, was das Spannende ist, wo wir drum kämpfen. Ja, ja. Die ganzen Rahmenbedingungen, die sind mehr oder weniger gegeben. Wir haben im Nachwuchsbereich haben wir unsere Vorgaben erfüllt. Wir haben die hauptamtlichen Mitarbeiter ja. auf BBL-Niveau.
Ja. Ja. Und also die ganzen strukturellen Themen in jedem Falle. Beim Mindestetat ist es schon so, dass das jetzt bei uns jetzt nicht weit drüber liegt. Ja? Wir liegen ja dieses Jahr knapp unter den 3 Millionen. 2,6, 2,7 Millionen. Natürlich hast du in der BBL einige Mehreinnahmen, mehr Sponsorenverträge steigern sich natürlich, Ticketing-Einnahmen erhöhen sich. Man hat durchaus durch die TV-Gelder auch da noch ein paar Einnahmen mehr. Aber also da geht es vor allem darum, dass wir im Sommer dann zusehen, falls wir das sportliche Aufstiegsrecht erlangen, wovon wir jetzt ja auch noch ein ganzes Stück entfernt sind, das muss man auch sagen, aber das nötige Geld zusammensammeln, ne? Ist auch nicht ganz einfach. Aber ich glaube, das kriegen wir in jedem Falle hin, falls wir das sportliche Aufstiegsrecht erlangen sollten. Aber da warten noch zwei lange und schwere Playoff-Runden auf uns.
Die auch dann nächste Woche ihren Anfang nehmen.
Genau.
Das sind meine ersten Playoffs, ich bin schon ein bisschen gespannt. Also du hast ja schon einige miterlebt.
Ja. Ja.
Nach einer letzten Punkte zur Lizenzierung, dieser Punkt Nachhaltigkeit, der war ja in der Vergangenheit nicht so relevant gewesen. Ja. Und da nimmt jetzt an Bedeutung zu. Wie zeigt sich das?
Also die BBL hat ja so eine sogenannte Nachhaltigkeitsstrategie gestartet, ich glaube vor einem guten Jahr. Bedeutet, dass man innerhalb des Clubs diverse Ziele erreichen muss. Das sind ein paar Oberbegriffe wie soziale Themen, hochwertige Bildung, Klimaziele, soziale Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Das, was man mit Projekten unterlegen muss, das sind Vorgaben, also dem kann man sich nicht verwehren, sondern man muss diesen Nachhaltigkeitsthemen nachkommen. Es gibt 8 Muss-Ziele und 2 Kann-Ziele, die man erfüllen muss innerhalb einer Saison. Und das ist natürlich für einen Club, also es ist erstmal eine sinnvolle Geschichte, glaube ich, weil das ja immer mehr in den Fokus kommt. Ich glaube, wir als Club haben da auch eine Vorreiterrolle oder als Profi-Club, der da viel mit Jugendlichen und Kindern zusammenarbeitet, aber eben auch einen gesellschaftlichen Auftrag hat, ist das, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, dass diese Themen auch bespielt werden. Aber trotzdem ist es für den Club natürlich erstmal eine Belastung. Man muss natürlich diese Projekte auch durchführen. Also man kann das nicht einfach nur, das sind keine Papiertiger, die man in der Bundesliga vorweisen muss, sondern am Ende muss man sie auch umsetzen. Ja. Da geht es dann um Dinge wie Projekte wie zum Beispiel das Sportvernetzthema, was wir ja haben, dass wir in die Schulen gehen, dass wir in die Kindergärten gehen, dass wir dort einfach was anbieten können. Und das wird in den nächsten Jahren sicherlich ein elementarer Teil des Clubs werden. Ja. Mhm.
Ja. Bei manchen Vereinen gibt es auch sowas wie Nachlizenzierungen oder wo dann halt nochmal die Liga eine Mitteilung gibt, weil irgendwelche Unterlagen nicht ganz gepasst hatten, ohne jetzt über konkrete Vereine zu sprechen. Aber wie sehr bekommt man mit, dass es da bei anderen Clubs Schwierigkeiten gibt?
Naja gut, also der Gutachterausschuss der jeweiligen Ligen, der tagt dann ja und schaut sich die Anträge an. Und dann werden ja Einschätzungen vorgenommen, dann gibt es Lizenzerteilungen, die ohne jegliche Auflagen und Bedingungen erteilt werden, dann musst du eigentlich gar nichts machen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Auflagen und Bedingungen, die dann auch oftmals berechtigt sind, wenn du beispielsweise noch nicht alle Sponsorengelder nachgewiesen hast. Da gibt es ja innerhalb des Jahres auch gewisse Punkte, die man oder zeitliche Fristen, die man einhalten muss. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, dass da seitens der Liga genau drauf geguckt wird. Oder es gibt zum Beispiel Bedingungen, wenn man beispielsweise noch Personalstellen belegen muss im Laufe der Offseason sozusagen mit Beginn für die neue Saison, dann setzt die Liga, also als ein Beispiel, da dann noch eine entsprechende Bedingung oder eine Auflage ein.
Das heißt, wenn jetzt aber eine Mitteilung kommt, Verein XY wurden 2 Punkte abgezogen oder wurden 4 Punkte abgezogen, wie sehr überrascht dich das?
Also Da muss schon auch viel passiert sein, muss man sagen. Also am Ende des Tages ist die Liga da schon sehr kommunikativ, aber auch fordernd. Also es ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie schleifen lassen kann, wenn solche Dinge an Clubs herangetragen werden. Am Ende ist dann die nächste Stufe dann eine Geldstrafe und die absolute Eskalationsstufe ist dann ein Punktabzug. Also wenn es so weit gekommen ist, das ist dann schon eher die Ausnahme, ne?
Und das betrifft uns ja gar nicht. Also wir sind ja die letzten Jahre nicht auf... Also genau, das nimmt man so als gegeben wahr, aber es ist ja gar nicht gegeben. Also es gibt ja andere Clubs, die haben diese Herausforderung. Und
ja, wobei, ich sag mal, ein Großteil der Clubs in der ersten und zweiten Liga kommt dem ja relativ, also sehr, sehr zuverlässig und professionell nach. Und das sollte auch der Anspruch sein. Aber klar, man ist als Club auch nicht gefeilt. Ne? Ich meine, wenn am Ende, es braucht ja nur mal einen Sponsor ausfallen, ja, mit einem hohen Betrag, der vielleicht zahlungsunfähig wird, dann musst du natürlich zusehen, dass du diesen Betrag vielleicht irgendwie wieder reinholst. Also ist jetzt ein Worst Case. Aber im Normalfall, die meisten Clubs machen das schon sehr, sehr gut. Und dazu würde ich uns auch zählen.
Wir sind auch breit aufgestellt. Wir haben jetzt nicht irgendwie nur ein, zwei große Sponsoren, sondern irgendwie sehr divers. Und
ja, absolut. Aber es war jetzt ein Beispiel. Ne? Genau, also können auch andere Dinge sein. Aber ich glaube, Punktabzüge... Ich glaube, das letzte Jahr ist es mal den Schwenningern passiert oder war es vor 2 Jahren? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, da hat die Liga schon auch berechtigterweise dann einen Punkt abgezogen, obwohl ich da jetzt nicht im Detail drin war. Aber bis das dann passiert, muss schon auch eine Menge schiefgelaufen sein. Ja. Aber inhaltlich, ich meine, das ist dann auch eine Sache, die zwischen dem Club und zwischen dem entsprechenden Verein dann vollzogen wird, bekommen wir jetzt auch nichts mit.
Ja. Stichwort Sponsoring. Wie viele Unternehmen betreust du ungefähr?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich dir gar nicht beantworten, wenn ich ehrlich bin.
Aber gibt es eine klare Trennung? Das betreust du?
Ja, also ich würde sagen, ich betreue so, ich meine, was haben wir an Sponsoren? Wir haben immer so, ich glaube, dieses Jahr sind wir so bei 170 Partnern, die wir in Summe haben. Und ich würde sagen, ich betreue so, ich gucke nachher mal nach, das sehe ich selbst. Ich würde mal sagen, so zwischen 40 und 50? Stimmt, ja. Benny macht auch viele. Lars Eberlein hat tatsächlich auch noch den einen oder anderen.
Stimmt, ich habe ein, zwei kleinere.
Ja, genau, Erik, du bist ja auch dabei. Oh. Naja, das wird der nächsten Zeit mehr, habe ich gehört. nee, aber einen großen Teil betreue ich schon selbst. Wobei, das heißt, ja, man sieht sich ja auch viel während der Spieltage in den VIP-Bereichen. Wenn man sehr, sehr, sehr... ja, eine feste Einheit als im Sponsorenumfeld, muss man sagen. Ne? Ja.
Was ist in deinen Augen das Wichtigste, wenn es darum geht, mit Partnern, mit Sponsoren zusammenzuarbeiten, dass sie zufrieden sind? Also wie macht man einen Sponsor glücklich?
Ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte zu beachten. Letzten Endes zu Beginn steht natürlich immer oder verhandelt man ja gemeinschaftlich einen Sponsoringvertrag, der jetzt, sag mal, relativ... klar auch Dinge formuliert, Werbeleistungen, Tickets und so weiter. Und das muss natürlich zu 100% umgesetzt werden, das ist klar, das ist unser Mindestanspruch. Auf der anderen Seite versuchen wir schon zu unseren Sponsoren ein sehr, sehr enges Verhältnis auch aufzubauen. Also jetzt nicht im Jahr nur ein Jahresgespräch zu führen, sondern einen permanenten Austausch zu kommen, insgesamt ein gutes Netzwerkumfeld anzubieten, interessante Sponsorenabende wie heute Abend durchzuführen. Und ich glaube, dass wir das eigentlich ganz gut hinbekommen. Wir sind da sehr stabil, haben eigentlich in den letzten Jahren unser Sponsoring-Volumen immer gesteigert, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Trotzdem können wir in dem Bereich auch jetzt nicht zufrieden sein. Also es gibt noch eine erhebliche Anzahl an Unternehmen, auch in Jena direkt und auch im Umfeld, die sich bei uns noch nicht engagieren. Wir haben leider das Pech, dass in Jena natürlich auch es viele, viele Unternehmen gibt, die jetzt keinen direkten Werbewert für sich sehen oder die jetzt nicht den Endkunden haben, sage ich jetzt mal, ja, wie die Böttcher AG zum Beispiel klassisch, sondern auch viele Tech-Unternehmen oder ich sage jetzt mal beispielhaft Jenoptik oder Zeiss, die wir trotzdem natürlich ansprechen oder weil es mittlerweile ja immer schwerer wird für die Unternehmen, auch Personal zu rekrutieren. Also der Rekrutierungshintergrund ist sicherlich mittlerweile auch für den Unternehmen ja eine gute Möglichkeit, bei uns sich zu zeigen, ja, dass es die Firma gibt, dass es dort Arbeitsplätze gibt. Also das Thema Standortmarketing ist da schon eine große Rolle oder spielt da eine große Rolle und so versuchen wir da weiterzukommen, ja.
Und wenn es jetzt neue Sponsoren gibt, kommen die nach einer Kaltakquise oder werden die empfohlen? Wie kommen die zu uns?
Also selbstverständlich sind wir auch in der Akquise und in der Kaltakquise tätig, das weißt du ja auch, hast du ja auch schon gemacht, was natürlich sehr, sehr kleinteilig ist, sehr mühsam ist zum Teil auch, weil gerade jetzt auch nach der wirtschaftlich schwierigen Zeit, also Corona-Zeit, aber auch jetzt, ich sag mal, das Sponsoringeld und die Budgets für Werbemaßnahmen jetzt nicht unbedingt auf der Straße liegen und nur einsammeln muss. Viel kommt auch über Empfehlung aus unserem Gesellschafterkreis, viel auch auf Empfehlung anderer Sponsoren, die dann in ihrem Dienstleister oder in ihrem Unternehmernetzwerk natürlich für uns dann hoffentlich auch werben. Also das ist ganz gemischt, ja.
Okay, und dann hat man die Partnerschaft begonnen und dann gibt es dann halt regelmäßigen Austausch. Es gibt auch wahrscheinlich ein größeres Gespräch, wo man den Blick zurück und voraus wagt. Wie kann man das vorstellen?
Selbstverständlich, also dieses typische Jahresgespräch, wie man sich vorstellt, gibt es natürlich, ja, wo man über den Sponsoringvertrag an sich redet, über das, was man in der kommenden Saison macht oder auch was man macht im Falle des Aufstiegs. Aber ich glaube, es ist immer ganz wichtig, ich meine, man sieht sich zu den Heimspieltagen oft. Ja. Viele Partner haben Tickets, Dauerkarten, VIP-Dauerkarten, was auch immer. Dort ist man dann ja ständig im Austausch, ne? Aber klar, ein großes Jahresgespräch gibt es immer, wo man dann nochmal festzurrt, was man in der kommenden Saison machen möchte.
Du bist auch Leiter des L5-Vertriebsteams, so steht es zumindest noch auf der Website.
Ja.
Und da ist auch der Fußball als solches relevant. Ja. Ungefähr wie viel Zeit beansprucht das für dich?
Ja, das, also die Bezeichnung ist zwar, also ich bin ja bei der Basket Jena GmbH angestellt. Ist ja so, dass vor 2 Jahren das Thema L5 ins Leben gerufen wurde. Und dadurch, dass der Lars Eberlein ja am Bau beteiligt ist, nicht nur beteiligt ist, sondern hauptsächlich beteiligt ist, sind wir natürlich in das Thema auch so ein bisschen mit reingerutscht, beziehungsweise unterstützen ihn dann natürlich. Und damals kam es dann dazu, dass man in den sinnvollen Themenbereichen wie Sponsoring und Vertrieb, Merchandising, Ticketing, Ausrüstung, Ticketing, die Überlegung hatte, gewisse Themen der Clubs zusammenzuführen. Das hat auch damals sehr viel Sinn gemacht. Auch mit Neubau des Stadions, auch dann in Kooperation mit der Sparkassenarena. Also da gibt es ja auch viele Synergien. Ja. Und in dem Zusammenhang haben wir dann dem Lars, also der Benni und ich, dem Lars auch geholfen, ein Team für L5 auf die Beine zu stellen. Dann ging es vor allem darum, auch das Team Fußball zu initiieren, beziehungsweise gemeinschaftlich mit dem FCC und jetzt mit dem Geschäftsführer Patrick Widerer dann auf die Beine zu stellen. Die Clubs an sich arbeiten ja sonst sehr autark, ne? Also es ist ja so, dass das nicht verschmilzt miteinander. Das hat mich in den letzten 2 Jahren durchaus auch viel Kapazitäten gekostet. Da spreche ich, glaube ich, auch für den Benny Engelhardt, der da auch sehr, sehr, sehr viel gemacht hat. Aber nachdem sich das Thema Fußball jetzt auch gebildet hat, haben wir uns aus der Thematik auch immer mehr zurückgezogen. Das war auch genauso gedacht. Mhm. Aber wir haben natürlich einen engen Austausch mit den Beteiligten. Es gibt da viele Dinge, wo Kooperation besteht. Und das macht auch absolut Sinn.
Ja. Genau.
Und wir haben auch in vielen Dingen auch profitiert, das muss man auch sagen. Also zum Beispiel beispielhaft das Thema Ausrüstung. Wir arbeiten ja mit Macron zusammen, die ja auch beim FCC sind. Und da hatten wir schon einen ganz anderen Hebel. Ja. Also als wir dann zusammen ins Rennen gegangen sind.
Sozusagen. Wo wir heute erfreuliche Pakete bekommen haben.
So ist es, genau. Die Playoff-Trikots sind da.
Genau, die werden in den nächsten Tagen präsentiert und werden uns hoffentlich lange im Mai und Anfang Juni begleiten. So viel zum Thema Sponsoring. Da könnte man sich ja sehr, sehr lang unterhalten. Ich habe jetzt so schlaglichtartig einzelne Punkte rausgegriffen. Thema Transfersverpflichtungen. Welchen Einfluss hast du auf die Frage, welcher Spieler am Ende bei uns unterschreibt?
Das ist eine gute Frage. Also letzten Endes die Entscheidung darüber, welcher Spieler ist, was das basketballische Können betrifft oder wie die Zusammensetzung des Kaders ist, obliegt klar im sportlichen Bereich bei Björn und seinem Trainerteam. Das heißt, wir oder ich sind jetzt nicht diejenigen, die Spieler scouten. Ne? Das auf keinen Fall. Ich komme dann erst ins Spiel, wenn die Trainer sich auf einen Spieler geeinigt haben, beziehungsweise einen ich sage jetzt mal für eine Position, gibt es dann ja immer mehrere mögliche Spieler. Und die Trainer mir dann sagen, hier, passt auf, der ist für uns interessant, tritt doch mal bitte mit dem Agenten in Kontakt, damit wir schauen können, ob wir uns den leisten können, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Und dann ist natürlich trotzdem die Entscheidung ein Stück weit bei uns, ob wir das dann auch finanziell machen, ne? Weil am Ende sind wir diejenigen, die dafür die Verantwortung tragen, was das Wirtschaftliche betrifft. Dementsprechend gibt es ja immer bei so einer Spielerverpflichtung zwei große Themen, einmal den sportlichen Bereich, dass es passt, und einmal den wirtschaftlichen Bereich. Und wenn der wirtschaftliche Bereich nicht funktioniert, das heißt, vielleicht ein zu hohes Gehalt oder ein zu hohes Gesamtpaket eingefordert wird, dann kann so ein Spielertransfer oder so ein Spieler-Signing natürlich auch mal platzen. Manchmal auch nicht zur Freude von Björn, aber manchmal passiert eben mal, ne? Ganz klar.
Nochmal einen Schritt zurück. Es gibt also so eine Art Liste von Spielern, wo der Cheftrainer, wo Björn sagt, das ist jetzt spannend für die Position 3. Das sind jetzt Imports, das sind deutsche Spieler, und dann wird die abgearbeitet, die Liste, so ein bisschen.
Ja, also es ist natürlich ein deutlich detaillierter und diffiziler Prozess, muss man sagen. Es ist jetzt nicht nur, dass wir irgendwelche Listen haben und irgendwie Spieler auswählen und gucken, ob das irgendwie passt, ne? Also dieses ganze Scouting- und Rekrutierungsthema ist ja eine Sache, die man ganzjährig macht. Also nicht nur, wenn die Saison vorbei ist, sondern über die ganze Saison hinaus. Übrigens ja auch nicht nur für das Profiteam, sondern auch für Weimar oder auch für den Jugendleistungsbereich. Also wir rekrutieren ja zum Teil auch Spieler im Jugendleistungsbereich. Das heißt, der Thorsten Rothelm ist da ja auch sehr aktiv. Haben ja just auch erst zwei Esten, junge Esten, Nationalspieler verpflichtet. Aber ja, selbstverständlich haben wir eine Scouting-Datenbank, eine Plattform, mit der wir arbeiten, mit der Björn arbeitet. Das wäre vielleicht eine gute Frage für Björn nochmal gewesen, das im Detail zu erklären, da will ich gar nicht vorgreifen, obwohl der war schon mal da, ne?
Ja, aber es war nicht das letzte Mal.
Also, okay, genau.
Je nachdem, wie lang er Trainer ist, gibt es da doch Möglichkeiten.
Aber letztlich, wenn dann eine neue Saison geplant wird, geben wir ein Stück weit natürlich das Budget vor, das Spielerbudget, wie viel Geld haben wir zur Verfügung, um den Spielerkader zu befüllen. Und so sind die Schritte dann, ja.
Okay, jetzt haben wir den Spieler. Wie erfährst du, wer der Agent ist, auf wen du zugehen musst?
Auch da gibt es, das kann man ganz stupide im Internet nachlesen. Ja? Gibt es mehrere Datenbanken, die das belegen, wo der Spieler oder von wem der Spieler vertreten wird. Man muss das ist teilweise auch unspektakulärer, als man sich das vorstellt, muss man sagen. Also es gibt große Agenturen, die einfach auch viele Spieler haben. Es gibt gerade auch, ich sage mal, ein Dutzend deutscher Agenten, die man natürlich mit der Zeit auch kennt, ja, mit denen man ja auch permanent im Austausch ist. Agenten kommen ja auch ständig zu den Spielen und schauen sich ihre Spieler an, und dann spricht man natürlich auch mal so zwischen den Zeilen, ist ja klar. Es kommt natürlich auch durchaus mal vor, dass man einen amerikanischen Agenten hat oder einen Agenten, den man aus Europa jetzt noch nicht kennt. Oder auch Agenten, die quasi den deutschen Markt bearbeiten, aber für eine Agentur beispielsweise in Amerika arbeiten. Da muss man ab und an vielleicht doch mal suchen, wer ist der Agent. Dann spricht man die Leute an, ne? Ruft man an, schreibt man eine E-Mail.
Und sagt man, hey, wir haben Interesse an dem den Spieler.
Genau.
Das ist die zweite Frage?
Die zweite Frage ist, wie viel will er verdienen? Nein, grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass es erstmal wichtig ist, für Björn dann auch mit dem Spieler gesprochen zu haben, weil wenn es dann zwischenmenschlich nicht passt oder die Rolle, die dann für den Spieler vorgesehen ist, vielleicht dem Spieler nicht passen, dann braucht man auch gar nicht weiter verhandeln. Ne? Also ich glaube, das geht zwar so ein Stück immer einher miteinander, dass man das nebenbei abklopft. Aber so eine Spielerverpflichtung, das ist ja dann oft auch ein Prozess von mehreren Tagen. Wichtig ist natürlich trotzdem, dass der Trainer, also in dem Fall Björn, auch einen direkten Kontakt zu dem Spieler bekommt. Und im Nachgang wird man sich dann schon relativ schnell auch einig, weil am Ende signalisiert einem der Agent schon relativ schnell, pass mal auf, der ist zu teuer für euch. Weil er ungefähr ja weiß, was man auch in der Liga ausgibt. Und wenn das gar nicht passt, dann wird das auch gleich abgeblockt, ne? Keine Frage. Oder wenn der Agent für seinen Spieler vielleicht eher die Bundesliga im Blick hat als die zweite Liga oder einen europäischen Wettbewerb oder was auch immer, Also letztlich werden da so ein paar Parameter abgefragt und dann kann so eine Verhandlung auch schnell vorbei sein.
So eine
Aber
ganz schnelle Verhandlung, kannst du dich daran erinnern, dass man sich innerhalb von 2, 3 Stunden einig geworden ist oder innerhalb von einem Tag?
auf jeden Fall, also ich kann das jetzt nicht, also ich kann jetzt nicht auf die Stunde genau sagen, wie schnell sowas mal ging, aber klar, gerade wenn es irgendwie so kurz vor das Transferfenster geht, geht das schon mal innerhalb eines Tages. Ne? Ich meine, so eine Spielerverpflichtung ist ja jetzt nicht damit getan, dass man gegenseitig sich ein Papier unterschreibt, sondern letzten Endes muss man im Nachgang ja auch noch Dinge jetzt für die, also Spielerlizenzen beantragen, dass er überhaupt dann wirklich auch die Spielgenehmigung hat und so weiter. Also da hängt ja noch ein bisschen was dran, was dann ja auch größtenteils die Agnes bei uns macht. Aber dass sowas auch mal schnell gehen kann, klar, keine Frage. Ja.
Und da
Aber ich
gibt's.
sag mal, innerhalb eines Tages ist schon, ist eher die Ausnahme.
Okay, es geht aber ohne Faxgerät. Beim Fußball gibt es da manchmal
Ja.
funktionierende, weniger gut funktionierende Faxgeräte. Das ist bei
Nee,
uns
es ist
anders.
mittlerweile alles per Mail
Okay,
möglich.
sehr gut. Ja. Und da gibt es Agenten, mit denen man mehr Kontakt hat, mit denen man weniger Kontakt hat, mit denen man lieber telefoniert, mit denen man nicht so gern telefoniert. Da gibt es dann halt auch Unterschiede bei den Agenten.
Ja, selbstverständlich, wie das im Leben so ist. Manchen Leuten kann man gut, manchen vielleicht dann auch weniger, wobei das schon alles auch auf einer sehr professionellen Ebene auch passiert, ne? Also letzten Endes geht es da ja auch teilweise auch um ein bisschen Geld, ne? Deswegen ist eine Professionalität an der Stelle natürlich auch sehr, sehr wichtig. Selbstverständlich haben wir auch, oder ich persönlich jetzt auch zu teilweise Agenten einen sehr, sehr guten Draht. Wir verstehen uns gut, wir kennen uns ja auch schon Ewigkeiten. Trotzdem ist es immer wichtig, dass es, wie gesagt, auf dieser professionellen Ebene und sachlichen Ebene auch abläuft. Weil es geht dann ja um eine dritte Person. Ne? Also es kommt auch vor, dass man sich mal mit einem Agenten streitet, keine Frage, wenn mal was nicht funktioniert oder wenn ein Spieler dann auch während der Saison merkt, dass es sich für ihn hier nicht so gut funktioniert. Wobei ich jetzt sagen kann, dass das alles ja, regelbar ist. Also dass man da nicht sagt, okay, mit diesem Agenten möchte ich nie wieder zusammenarbeiten. Habe ich so eine Situation schon mal gehabt? Ich weiß es nicht. Also ich war schon oft verärgert,
Man
keine
kann es ja
Frage.
sagen, man kann es ja sagen und trotzdem im nächsten Jahr trotzdem
Nein,
wieder.
nein, 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 nein. Also ich würde jetzt auch keine Namen nennen, aber ich
Ja.
müsste jetzt auch wirklich drüber nachdenken, ob ich mal irgendwann schon gesagt habe, mit dem will ich nie, nie wieder zusammenarbeiten. Nee, glaube nicht.
Okay. Wie viel Provision erhalten die Agenten und wer bezahlt das?
Das bezahlen leider wir
Okay.
als Club. Da gibt es aber gerade auch zumindest Diskussionen darüber, dass es das vielleicht mal anders gehandhabt wird. Aktuell ist es so, dass immer 10% des Jahresgehalts des Spielers an den Agenten gehen.
Vom Brutto, vom Netto, von.
Vom Netto.
Also man redet fast
Plus
immer nur über
Steuern.
Netto wahrscheinlich Gehälter.
Ja, also selbstverständlich haben wir Bruttoverträge. In Deutschland ist nichts anderes erlaubt. Aber letzten Endes gerade bei den amerikanischen Spielern, die sich natürlich mit dem Steuersystem hier nicht so vertraut sind, ist klar, am Ende denen, die interessiert es natürlich, was kommt bei denen an. Ja. Und genau, also 10% des Betrags des Gesamtgehalts, des Jahresgehalts des Spielers werden dann vom Agenten in Rechnung gestellt, leider an uns.
Dann
Das ist ein
monatlich oder?
Kostenpunkt, ja.
Ja.
Nein, 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 nicht monatlich, sondern einmal pro
Also eine
Saison.
einmalige Zahlung.
Einmalige
Okay,
Zahlung.
gut.
Es sei denn, man trifft mit dem Agenten eine Vereinbarung, dass er auf seine Gebühr verzichtet, was äußerst selten vorkommt, muss ich sagen.
Man kann ja mal fragen. Ja. Gibt es Spieler, die ihre Verhandlungen selbst übernehmen, weil die sagen, oder halt indirekt, dass der Vater für den verhandelt, wo dann
Ja.
das Geld in der Familie bleibt?
Also selbstverständlich, also ist das eigentlich die schönste Situation, ne? Wenn es keine Agenten gibt, weil dann sparen wir auf der einen Seite ein bisschen Geld, auf der anderen Seite hat man jetzt nicht noch eine dritte Partei, die dann mitverhandelt. Das kommt vor, gerade bei etwas jüngeren Spielern, dass auch die Familie da mal spricht. Wobei ich würde sagen, mittlerweile, also wahrscheinlich mehr als 95% aller Spieler haben auch einen Agenten. Also im Trainerbereich kommt es dann eher schon mal vor, dass ein Trainer keinen Agenten mehr hat, weil er einfach jahrelang im Geschäft ist und sagt, das brauche ich nicht.
Das heißt, es gibt Agenturen, die sowohl Spieler als auch Trainer betreuen, wo man
Ja,
vielleicht auch
ja.
als Agentur den Trainer und noch 2 Spieler im Team mitbetreut.
Ja, das passiert.
Das Vorteile oder hat es mehr Nachteile? Als Verein.
Das, ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Selbstverständlich möchte ein Agent eines Trainers sicherlich auch, dass der Trainer gut performt mit guten Spielern. Das heißt, man hat sicher vielleicht auch mal die Möglichkeit, einen besseren Spieler zu einem besseren Kurs zu erhalten, wobei das mittlerweile auch, also das ist jetzt kein Automatismus, ne, an der Stelle, also nur weil man jetzt von einem bestimmten Agenten den Trainer verpflichtet hat, muss man nicht davon ausgehen, dass man seine besten Spieler auch bekommt. Also so ist es nicht, aber genau, aktuell ist es bei uns auch so. Also Björns Agent hat auch, das muss ich kurz nachdenken, zwei weitere Spieler bei uns.
Okay.
Wie geht du willst jetzt fragen, wer, ne? Sage ich aber nicht. Obwohl, wer clever ist, würdest du wahrscheinlich sogar rausfinden, aber ja, alles gut.
Ich gucke nachher mal. Ja. Bei Google. Beim Fußball gibt es ja Transfermarkt.de, wo man sehr viel sieht, wer wen berät und welche Agentur zu welchem Spieler gehört. Also ja, das ist beim Fußball relativ transparent. Wahrscheinlich, wenn man die richtige Seite kennt, beim Basketball auch.
Was die Gehälter betrifft?
Nee, nicht die Gehälter, sondern die Agenten. Also welche Agentur betreut welchen Spieler?
Habe ich ja eben gesagt, ne? Genau. Also da gibt es diverse Plattformen, wo man das dokumentiert anschauen kann.
Wie gehst du damit um, wenn kurzfristig ein Spieler absagt oder sich verletzt? Also man ist jetzt hier im August, man weiß, das Trainingsbeginn ist in einer Woche und wir hatten eine Liste von 3 Point Guards. Der erste hat jetzt die Karriere beendet, der zweite hat sich verletzt, der dritte weiß ich nicht. Was macht man da?
Weitersuchen. Na, ja gut, also man, was willst du machen, ne? Wenn der Spieler nicht kommen kann oder wenn er sich verletzt, er muss ja bei uns auch im Medical Check bestehen, also da würde der Vertrag ja sowieso nicht wirksam werden. Also wenn er sich verletzt, bevor er herkommt, weil er im Sommer vielleicht irgendwie noch ein bisschen Streetball zockt, was er nicht tun sollte, dann würden wir uns natürlich umorientieren. Ne? Was bleibt uns da übrig? Am letzten Endes, wenn der Spieler nach Jena kommt, kommt er an, absolviert einen Medical Check. Wir prüfen natürlich alles mit Doc Stanek. Das ist auch ein Verfahren, was mittlerweile automatisiert ist bei uns. Ne? Also wir checken da eigentlich fast alles. Wenn wir dann sehen oder wenn der Doc sagt, hier pass auf, das hat er uns vorher nicht mitgeteilt und er hat die und die Verletzung und das könnte zu einem Risiko führen, dann sagen wir auch, oder ist es auch schon mal vorgekommen, dass wir gesagt haben, hey, wir können diesen Vertrag nicht aktivieren sozusagen. Ja? Und dann muss der Spieler eben wieder abreißen.
So okay. Ist das. Wie oft kommt das vor? Eher selten.
Ja, selten. Ja. Also, ist eher eine Ausnahme.
Okay, ich stelle mir nur vor, wie auch Druck im Kessel ist, wenn die Zeit läuft, man will Trainingsbeginn machen in 4 Tagen, in 3 Tagen, in 2 Tagen und der Kader ist noch gar nicht vollzählig.
Ja, bei Björn, Björn ist ja nun mal unser aktueller Trainer, der ist halt relativ entspannt, ne? Weil Björn ja auch schon seit Jahren im Geschäft ist und dass mal eine Spielerverpflichtung nicht funktioniert vor einer Preseason oder während der Preseason, ist ganz normal. Also für Björn ist, glaube ich, wichtig, dass er 2, 3 Wochen vor Saisonbeginn seinen Kader stehen hat. Wenn dann später erst einer kommt, ist es natürlich schwieriger, weil er natürlich gewisse Abläufe und auch, ich sage jetzt mal, ja, Rollen, Profile auch festlegen will bei seines Teams. Aber wenn jetzt der Kader zu Beginn der Vorbereitung noch nicht ganz vollständig ist, dann ist das jetzt auch kein Drama.
Okay, also, Nachverpflichtungen sind ja üblich bei den meisten Clubs. Und,
außer dieses Jahr haben wir keine Nachverpflichtungen gehabt, wollte ich nur mal sagen.
Seit wie vielen Jahren? Wahrscheinlich ist es
so lange so. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das schon mal hatten. Spricht auch ein Stück weit für uns und für Björn, dass er gut rekrutiert hat, dass das passt. Man müsste tatsächlich mal schauen, wer von den 18 Zweitligisten, Erstligisten nicht nachverpflichtet hat, wobei das ja oft auch eine taktische Geschichte ist. Ne? Man lässt sich ja oft auch mal einen Spot frei, um dann wirklich nochmal nachlegen zu können, um zu gucken, okay, wo habe ich vielleicht ein Risiko oder wo habe ich Nachholbedarf. Das war jetzt bei uns dieses Jahr nicht der Fall. Haben wir uns gefreut. Wurde das Budget nicht weiter belastet.
Bleibt mehr für den Personaletat an der Geschäftsstelle übrig. Ja. Ja. Gibt es Spieler, die günstiger sind in der Saison, wenn man weiß, hey, die Teams sind eigentlich schon voll und jetzt Richtung Oktober, November, dass sie dann halt Abstriche machen, um überhaupt den Vertrag zu bekommen?
Ja, der Markt verändert sich natürlich stetig. Ne? Ist ganz normal, dass also kurz vor den Fristen, wenn also Transferfenster schließen sozusagen, natürlich die Preise auch wieder fallen. Ne? Also weil die Spieler dann ja noch auf den Zug aufspringen möchten. Wenn es eine Knappheit an Spielern gibt auf irgendwelchen Positionen, dann sind die Preise natürlich weiter oben. Also die Märkte verändern sich schon. Man muss das halt für sich beobachten. Ne? Aber mittlerweile gibt es ja so viele Spieler, also zahlreiche Spieler.
Ich kriege ja ab und zu mal Nachrichten per Facebook und Instagram mit, wenn es reinläuft bei den Basket-Szener, wo sich dann Spieler vorstellen und noch einen Link zu
Ja,
einem
es gibt
Video.
teilweise, ja, es gibt teilweise sogar Spieler, die sich ganz banal über Facebook bewerben oder die keinen Agenten haben. Kann man in den meisten Fällen davon ausgehen, dass das weniger qualitativ hochwertige Spieler sind. Aber so ein Markt verändert sich wie in allen anderen wirtschaftlichen Bereichen auch.
Stichwort Transfers auch auf dem Trainermarkt. Wie sehr bist du da involviert? Und von Björn, der Vertrag, der lief erstmal für ein Jahr, oder wie lief das ursprünglich?
Genau, also wir haben, na, also am Ende ist der Trainer ja auch ein Angestellter des Vereins, dementsprechend betrifft es mich natürlich auch oder fällt auch in meinen Entscheidungsbereich, beziehungsweise dem von Benny und vom Lars und von mir. Die Trainergeschichte ist schon eine Sache, weil es eine sehr, sehr oder mit die entscheidende Position im Club auch ist, bringen wir schon auch gerne mit auf die Gesellschafterebene, dass wir uns in diesem Kreis auch darüber unterhalten, was wollen wir als Club überhaupt, was zeichnet uns aus, wie ist unsere Perspektive, wie ist unsere Identität, wie möchten wir im nächsten Jahr auftreten, möchten wir junge Spieler mit einbinden und so weiter, sodass wir die Diskussion rund um den Trainer schon auch auf eine andere Ebene noch bringen. Ja. Also bei Spielerverpflichtungen werden jetzt nicht so viele Personen mit einbezogen, das wollte ich damit sagen. Aber gerade die Trainerstelle, die ja schon eklatant ist. Genau. Ja, gerade in der Weiterentwicklung unseres Clubs, ich meine, immer mehr Clubs haben auch einen Sportdirektor. Das ist sicherlich auch mal eine Sache, über die wir auch mal nachdenken müssen, beziehungsweise über die wir auch schon nachdenken. Allerdings, ja, so ehrlich muss man auch sagen, ist das natürlich auch eine Stelle, die im Zweifel auch sehr viel Geld kostet, weil man sich natürlich auch dann einen vernünftigen Sportdirektor holen möchte. Aber es gibt sehr, sehr gute Beispiele, wo das wirklich nochmal einen Schub gegeben hat.
Fechter Rostock,
Fechter,
oder?
genau, Fechter ist jetzt ein hervorragendes Beispiel. Gerrit Kessentiele, der im Übrigen vorher Spieleragent war, ja, mit dem ich damals noch den Transfer von Julius Wolf. Nee, da war er schon Sportdirektor. Aber er war auf jeden Fall davor, hatte er die Agentur Scorers First. Genau, also das sind so Sachen, die wir schon eher auf eine andere Ebene nochmal bringen. Ja.
Heute Abend ist der Sponsorenabend. Ich habe in der Ankündigung gelesen, dass irgendeine spezielle Information noch bekannt gegeben werden soll. Jetzt
Ach
bin ich
so,
aber
ja, jetzt,
neugierig.
du hast eben schon mal so ein bisschen
Ich
nachgefragt.
gebe dir
Stimmt,
drei
jetzt.
Steilvorlagen
Ja,
und du
ja, ja,
lässt die
ja,
alle
ja.
einfach bei.
Nee, genau, wir haben den Vertrag von Björn verlängert um 2 weitere Jahre. Das heißt, in der kommenden Saison und in der übernächsten Saison sozusagen wird er unser Trainer sein. Ich glaube, das ist eine logische Konsequenz aus dem, was in dieser Saison passiert ist. Ich meine, wir wussten und wissen alle, wie Björn ist und dass er an diesem Club hängt und dass er eine hochgradige Identifikation mit dem Club hat. Das war ja auch nach der letzten Saison für uns ein wichtiger Faktor, wieder Identität zurückzuholen, Euphorie zurückzuholen. Und wir haben uns vor der Saison quasi auf eine einjährige Zusammenarbeit geeinigt, weil auch erstmal, wenn man mal wieder so zusammenkommt nach mehreren Jahren, will man auch erstmal schauen. Ich meine, Björn verändert, also ist ja auch älter geworden. Aber es haben sehr, sehr viele Dinge gut funktioniert. Wir hatten ein gutes Gefühl mit ihm. Dann auch gute Gespräche mit ihm und auch seinem Berater. Und wollten auch wieder Kontinuität haben auf der Trainerstelle. Und dementsprechend haben wir ihn jetzt für 2 Jahre verlängert. Worüber wir glücklich sind, wir wollten das jetzt auch vor den Playoffs noch erledigen, sodass wir alle jetzt dann frei da auch reingehen können.
Stimmt, wenn man dann noch im Hinterkopf hat, hey, wir
Ja.
müssen diese wichtige zentrale Stelle noch
Ja, genau. Und es geht natürlich auch
verhandeln.
darum, ich hatte es eben schon angesprochen, dieses Rekrutierungsthema oder dieser Recruiting-Prozess für die Zusammenstellung der Mannschaft des nächsten Jahres beginnt ja meistens, wie gesagt, ist ein ganzjähriger Prozess, beginnt aber auch immer früher, gerade was jetzt auch deutsche Spieler betrifft und so weiter. Und für die meisten Spieler ist es natürlich auch wichtig, wer ist der Trainer? Ne? Und dementsprechend konnten wir mit Björn da für die nächsten 2 Jahre unterschreiben. Ich glaube, er freut sich auch.
Ich freue mich auch.
Sehr gut. Ich denke auch viele, viele Fans im Umfeld, ja.
Genau. Jetzt haben wir noch einen weiteren Themenkomplex, und der ist die Liga. Haben wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt diese Liga-Tagungen. Wie häufig gibt es die?
jetzt muss ich drüber nachdenken. Also entweder, also ich würde sagen mindestens 3 oder 4 Mal jetzt. Mhm. Also es gibt immer eine große im Sommer, die ist dann über 2 Tage. Und dann gibt es während der Saison entweder noch 2 oder 3, jetzt sind glaube ich 3 in Summe. Also plus die Jahrestagung dann 4 Stück.
Was für Themen bespricht man dann?
Grundsätzlich werden Berichte abgegeben seitens des Vorstands der Liga, wie ist die wirtschaftliche Situation innerhalb der Liga auch, ne? Mhm. Dann wird oft über Standards gesprochen, über die Entwicklung von Standards. Was passiert neu? Es werden über Schiedsrichter gesprochen, über dieses
Qualitätssicherung.
So ist es, Qualitätssicherung. Also relativ viele spektakuläre Themen. Ja.
Und die BBL hat ja diese
Nachwuchsthemen, okay. Ausbildungsfonds, solche Geschichten. Dinge, die sich auch verändern. Im Sommer manchmal auch über Wildcards, wird ja dann abgestimmt. Genau.
Und da bist du bei den Pro-A-Ligatagungen dabei. Gibt es auch die Möglichkeit, Einfluss Richtung BBL auszuüben, weil die sich nochmal 1, 2 Inputs holen von der zweiten
Liga? Also ähnlich wie das jetzt auch mit den Agenten der Fall ist. Man spricht ja auch permanent mit den Liga-Vertretern, ne? Mit dem Liga-Geschäftsführer oder mit der Spielleiterin, mit der Svenja Balke. Weil man sich ja nach jedem zweiten, dritten Spiel da auch mal was zu beschweren hat. Mhm. oder wenn was nicht gelaufen ist. Es gibt auch immer mal Telefonkonferenzen zu aktuellen Themen, in der Corona-Zeit natürlich sehr, sehr häufig. Aber auch jetzt, und auch das Gleiche gilt auch für die BBL. Wir haben in diesem Jahr wurde das ein bisschen intensiviert, weil die BBL natürlich auch gewährleisten möchte, dass permanent auch 2 Clubs aus der Pro A aufsteigen können. Vor allem aus
nicht nur sportlich,
sondern genau, aus wirtschaftlicher Sicht. Das heißt, es wurde deutlich intensiviert und haben auch die Clubs abgefragt, wie es bei ihnen ausschaut, wie sind die Perspektiven. Und erfreulicherweise viele Clubs in der zweiten Liga haben die Perspektive, kurz- oder langfristig in die BBL aufzusteigen, was erstmal gut ist für den Wettbewerb und gut für den Basketball. Aber auch da wenn man einmal auch in der BBL gespielt hat, kennt man dort die Personen. Ne? Man ist dauernd im Austausch. Ja, genau.
Als diese Perspektive 2032/33 auferlegt wurde mit dem Mindestbudget, Mindestetat, mit der Zuschauerkapazität, warst du da eher erfreut oder eher hast du überlegt, oh, das könnte eine Herausforderung werden für Jena, das wurde letztes Jahr verkündet?
Also erstmal war ich ein Stück weit überrascht, weil man dazu sagen muss, dass das also sehr plötzlich kam und relativ schnell auch beschlossen wurde. Also das war so eine Dynamik, die in so einer Tagung da auch entstanden ist. Wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt auch während der BBL-Zeit durchaus auch in der BBL ein bisschen tiefer in Dingen mal drin war, weiß ich, dass sich das auch schnell mal ergeben kann, dass die Clubs, die dort sind, auch einfach ja, schnell vorankommen möchten. Das ist auch in Ordnung. Grundsätzlich war immer zu erwarten, dass das Thema Mindestbudget und auch Kapazität, so als die großen übergeordneten Punkte, auch irgendwann mal angehoben werden. Also die Tatsache an sich hat mich jetzt nicht so überrascht, nur mehr so der Zeitpunkt, die Schnelligkeit. Mhm. Dennoch finde ich den Zeitrahmen bis 2032 fair und in Ordnung. Und man muss als Club sich dann eben entscheiden, ob man das mitgehen möchte und ob man das gewährleisten kann. Und wie gesagt, deswegen ist der Zeitrahmen bis 2032 auch völlig in Ordnung.
Das ist auch ein guter Anlass, mit der Stadt ins Gespräch zu kommen, ob jetzt als Würzburg oder als Göttingen oder mit wem auch immer.
Genau, also wir sind ja nicht die Einzigen, die mit einer 3000-Mann-Halle oder Mann- und Frau-Halle, um es korrekt auszusprechen, da stehen. Es gibt ja noch ein paar andere Clubs, die jetzt auch gerade in der BBL spielen oder wenn man nach Weißenfels guckt, so weit muss man ja gar nicht schauen, die da was machen müssen. Also von daher absolut legitim und in Ordnung.
Du wirst nicht unruhig, du kriegst keine schlaflosen Nächte.
Nein. Ruhig. Ja. Nein. Nee, ich meine, wie gesagt, man hat jetzt genug Zeit. Man muss mit der Stadt ins Gespräch kommen, man muss mit seinen Sponsoren ins Gespräch kommen. Ich denke, es ist schon dann, also ohne die Stadt geht es ja nicht. Ne? Also wenn wir jetzt beispielsweise eine neue Arena bauen würden, das könnten wir ja nur gemeinsam mit der Stadt. Aber die Stadt und auch die Sponsoren und das Umfeld muss natürlich auch ein Commitment abgeben. wollen wir Bundesliga-Basketball in Jena oder reicht uns vielleicht auch Zweitliga-Basketball? Und das sind so die Themen, die man einfach abklopfen muss. Und wenn am Ende als Ergebnis rauskommt, wir wollen nur Zweitliga-Basketball, gut, dann ist es so. Wobei ich glaube, dass Erstliga-Basketball in Jena mit der wirtschaftlichen Kraft, die ja eigentlich da ist, durchaus möglich sein müsste. Aber dafür brauchen wir hier von den wirtschaftlich stabilen Playern in der Stadt noch ein bisschen mehr Unterstützung. Das sage ich auch relativ gerade und direkt raus. Ja. Ich glaube, dass wir als Sportclub hier in Jena schon ja auch einen Auftrag erfüllen, auch einen sozialen Auftrag erfüllen. Ich meine, die Mitarbeiter, die bei Jena Optik lange arbeiten müssen oder bei Zeiss, ja, die geben ihre Kinder bei uns in den AG-Sport, ja, oder in den Nachmittagssport, und wir sorgen dafür, beispielsweise mit unserem Fahrdienst, dass das funktioniert. Und also ich glaube, er hat schon ein paar Ansatzpunkte, die man da nehmen kann und wo man auch sagen kann, hey, es wäre schon schön, wenn ihr euch mal bei uns engagiert. Das war jetzt sehr forsch ausgedrückt.
Ja, das kann man noch ein bisschen, aber die Botschaft ist angekommen. Das ist, glaube ich, auch entscheidend, wenn ich jetzt eine Fachkraft gewinnen möchte, und die ist halt nicht nur auf Arbeit, die will halt noch ein, zwei Dinge am Abend oder am Wochenende machen.
Wir haben da auch schon gemeinsam mit der Stadt, die ja wirklich uns auch in vielen Dingen sehr, sehr unterstützt, muss man sagen, auch schon das ein oder andere Gespräch geführt. Das ist jetzt nicht so, dass das eine komplette Sackgasse ist, sondern wir sind da in den letzten zwei, drei Jahren schon wirklich weitergekommen, auch aufgrund der angesprochenen L5-Thematik, ja, dass die beiden Clubs enger zusammengerückt sind, dass hier durch private Mittel und oder durch das Engagement der Jena-Arena, ganz vorneweg natürlich Lars Eberlein oder auch die anderen Gesellschaften, die dahinter stehen, Wilfried Opitz und Co., also auch Player aus der Stadt, dafür gesorgt haben, dass es hier, dass die Stadt was zu bieten hat, dass die Stadt attraktiv ist. Ne? Und ich glaube, das können wir als Argument immer vorbringen. Ja.
Ich habe zum Abschluss noch ein, zwei private, persönliche Fragen. Wie schaffst du das, bei all den Trubel abzuschalten?
Also vor zwei, drei, vier Jahren war ich noch ein bisschen emotionaler.
Wenn wir da verloren noch emotionaler.
Haben, noch, ne? Ja, wenn wir da verloren hatten, da war der Sonntag dann eher im Eimer. Hat sich meine Familie nicht so gefreut. Das ist jetzt zum Teil immer noch so. Also ich muss schon sagen, dass ich sehr emotionalisiert bin und sehr dabei bin. Ich versuche schon, wenn ich mal nach Hause komme, dann auch ein bisschen abzuschalten. Die halbe oder 35, 40 Minuten Fahrt, die ich dann habe, die bringt mich dann meistens immer ein bisschen runter. Aber klar, wenn man nach Hause kommt, Familie sieht, dann ist es immer schön. Genau.
Und du kommunizierst ja relativ viel am Tag. Ich sehe dich ganz selten nicht am Handy oder nicht anrufst, schreibst, am PC was machst. Wie viele Anrufe kriegst du am Tag? Wie viele WhatsApp-Nachrichten kriegst du am Tag?
Das kann ich dir, das weiß ich nicht. Es ist mittlerweile aber auch normal für mich geworden, was auch okay ist. Ich versuche dann abends auch mal mein Telefon mal wegzulegen, wenn es jetzt nicht in der Hauptrekrutierungsphase ist. Ja. Es ist natürlich schon aufregend zum Teil, aber ich glaube, ich kriege das ganz gut hin. Ich arbeite jetzt ja seit über oder jetzt ja 12 Jahre in dem Bereich und kann das, glaube ich, ganz gut handeln und habe auch den einen oder anderen Ausgleich. Ich mache selber noch ein bisschen Sport, auch wenn man es mir nicht immer ansieht. und versuche auch so mal ein bisschen abzuschalten, ja.
Sehr schön. Dann vielleicht die allerletzte Frage. Wie wichtig ist so Beziehungsarbeit bei deiner Aufgabe? Du musst da ganz viel mit Menschen interagieren, mit Sponsoren, mit Gesellschaftern, mit Mitarbeitern, mit dem Fußball. Wie wichtig ist da, dass man diese Beziehung gut pflegt?
Ja, wie immer, glaube ich, und bei allem im Leben ist es wichtig, dass man miteinander spricht und kommuniziert und Dinge im Zweifel aus der Welt räumt. Also klar, zwischenmenschliche Beziehungen, auch im Geschäftlichen, sind natürlich unglaublich wichtig, dass man viel miteinander redet. Nicht nur, wenn es gut läuft, sondern auch, wenn es schlecht läuft, was auch durchaus auch vorkommt. Letzte Saison beispielsweise haben wir unglaublich viel geredet, oder sprechen müssen natürlich auch, weil die Saison nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das zeichnet ja auch den Sport so ein bisschen aus. Ne?
Super, Thomas. Vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Und wer Anmerkungen hat, wer Vorschläge hat, wer Rückmeldung geben können möchte zum Podcast, kann gerne eine Mail schicken an fans@baskets-jena.de.
Oder er spricht mich selber an in der Halle. Das ist auch immer gut. Ich bin ja eigentlich immer da.
Stimmt.
Auch das heißt nicht eigentlich. Ich bin immer da und versuche auch immer ansprechbar zu sein. Nee, das ist schon, wer mal eine Frage hat, kann auch gerne auf mich zukommen.
Auch gerne beim Fan-Treffen am Donnerstag. Mal gucken, wer zuerst stattfindet, das Fan-Treffen oder die Ausstrahlung hier. Super, vielen Dank für die Zeit und bis dahin.
Danke, Erik.